Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. China und die USA haben im Fall des Bürgerrechtlers Chen Guangcheng offenbar vorerst eine Lösung gefunden. Der blinde Aktivist verließ heute die US-Botschaft in Peking. Unklar ist, ob dies freiwillig oder auf Druck geschah. Chen war vor 6 Tagen ebenfalls unter ungeklärten Umständen in die amerikanische Vertretung geflohen, nachdem er 1,5 Jahre unter Hausarrest gestanden hatte. Er ist Kritiker der umstrittenen Ein-Kind-Politik Chinas und hat erzwungene Spätabtreibungen und Sterilisationen von Frauen aufgedeckt.
Ich bin sehr zufrieden, sagt Hillary Clinton. Chen Guangcheng habe die Botschaft aus freien Stücken verlassen und die chinesische Regierung habe seine Sicherheit garantiert. In diesem Krankenhaus in Peking hält sich der Bürgerrechtler derzeit auf, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern. Aber hat er die amerikanische Botschaft tatsächlich freiwillig verlassen? In einem Telefoninterview behauptet Chen, die chinesische Regierung habe gedroht, wenn er nicht aus der Botschaft gehe, dann werde er seine Familie nicht wiedersehen. Schwere Vorwürfe. Wie verärgert die Machthaber in Peking sind, zeigt ihre Stellungnahme, verlesen im Staatsfernsehen. Die USA hätten sich in die inneren Angelegenheiten Chinas eingemischt und man erwarte eine Entschuldigung. US-Diplomaten hingegen betonen, Chen könne in Zukunft in China an einem sicheren Ort leben. Freunde des Bürgerrechtlers sind da skeptisch. Ob er tatsächlich in Sicherheit ist, das wage ich nicht zu sagen. Außer sein Fall wird untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Ansonsten wird er weder Freiheit noch Sicherheit haben. Freiheit für Chen und Demokratie für China, fordert dieser Unterstützer vor dem Krankenhaus. Er wird umgehend abgeführt. Das ist Sicherheitsverständnis in China. Ausgerechnet die Politkader in Peking, die jetzt Sicherheit für Chen Guangcheng versprechen, haben jahrelang den illegalen Hausarrest toleriert. Wie verlässlich also sind ihre Zusagen? Und wie wollen die USA die Sicherheit des Bürgerrechtlers garantieren, solange er noch in China ist? Das Tauziehen um Chen ist längst nicht beendet und in Sicherheit ist er noch lange nicht.
US-Präsident Obama ist zu einem Blitzbesuch nach Afghanistan gereist. In einer live in die USA übertragenen Rede verwies er auf die Erfolge im Kampf gegen das Terrornetzwerk Al-Qaida. Anschließend unterzeichneten Obama und sein afghanischer Amtskollege Karzai in Kabul ein Abkommen, das die Zusammenarbeit beider Länder auch nach dem Abzug der US-Truppen 2014 regelt. Wenige Stunden später wurden bei Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt mindestens 7 Menschen getötet.
Obama war gerade abgeflogen, da explodierten Bomben in Kabul. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich in die Luft, Alltag in Afghanistan. Dabei will Barack Obama Erfolge verkaufen, gerade heute, 1 Jahr nachdem Osama bin Laden getötet wurde. Tausende von Kilometern ist er geflogen für diese Bilder. Al-Qaida, die Terrororganisation, so sagt Obama, sei fast besiegt. Es gibt Licht am Horizont, weil ihr alle Opfer gebracht habt. Zu Hause ist Wahlkampf. Der Präsident spricht zu seiner Nation live im US-Fernsehen. Er verspricht Frieden und dass die US-Soldaten bald nach Hause kommen. Ich habe gemerkt, viele Amerikaner sind kriegsmüde. Der Krieg begann hier in Afghanistan. Nun wird er hier enden. Lasst uns gegenseitig vertrauen. Lasst uns die Arbeit beenden und einen dauerhaften Frieden beginnen. Den Job zu Ende bringen will er, sagt Obama. Dazu gehört auch ein Abkommen mit dem afghanischen Präsidenten Karzai. Es regelt, wenige US-Soldaten bleiben auch nach 2014 im Land. Sie sollen Afghanen ausbilden und Terroristen bekämpfen. Das Vertrauen zwischen beiden Präsidenten war angeschlagen. Heute sagt Obama zu Karzai, danke, mein Freund. Doch die Taliban erklären deutlich, die US-Armee sei weiterhin nicht willkommen und kündigen mehr Gewalt an.
Der Kurzbesuch des amerikanischen Präsidenten Obama in Afghanistan ist auch Thema auf tagesschau.de. Dort geht es auch um die Frage, ob die Terrorgruppe Al-Qaida nachhaltig geschwächt ist und damit eines der Hauptziele der USA erreicht wurde.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind bei einer Demonstration gegen den regierenden Militärrat mindestens 11 Menschen getötet worden, zahlreiche wurden verletzt. Von wem die Gewalt ausging, ist noch unklar. Die Demonstranten, radikal-islamische Salafisten, aber auch liberale Aktivisten, hatten bereits seit dem Wochenende friedlich demonstriert. Sie verdächtigen den Militärrat, die Präsidentenwahl durch den Ausschluss von Kandidaten manipulieren zu wollen. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist im Parlament von Myanmar, dem früheren Birma, als Abgeordnete vereidigt worden. Die 66-Jährige legte gemeinsam mit den Vertretern ihrer Oppositionspartei den Eid auf die Verfassung ab. Suu Kyi hatte dies zunächst abgelehnt, da der vorgeschriebene Text ihrer Meinung nach die Vormachtstellung des Militärs sichere. Sie kündigte an, sich für eine Verfassungsänderung und demokratische Reformen in Myanmar einzusetzen.
Die EU-Finanzminister diskutieren zur Stunde in Brüssel über neue Regeln zur Risikoabsicherung von Banken. Es geht darum, dass die Institute künftig mehr Eigenkapital vorhalten müssen, um besser gegen Krisen gewappnet zu sein. Einige Länder wie Großbritannien wollen ihren Instituten noch strengere Regeln verordnen. Nach einem Kompromissvorschlag der dänischen Ratspräsidentschaft soll das in Grenzen erlaubt sein. Frankreich und Österreich plädieren für möglichst einheitliche Vorgaben, weil sie Wettbewerbsnachteile befürchten. Die Union stößt mit ihrem Mindestlohnkonzept weiter auf Widerstand beim Koalitionspartner FDP. Der Vorsitzende der Freien Demokraten, Wirtschaftsminister Rösler, sprach von Risiken für den Arbeitsmarkt, die unbedingt vermieden werden müssten. CDU und CSU wollen verbindliche Lohnuntergrenzen für Branchen ohne Tarifverträge möglichst noch vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr durchsetzen.
Gewohnte Höflichkeit im Kabinett zwischen den Koalitionspartnern, auch wenn sich die Diskussion um das Thema Mindestlohn seit dem Wochenende wieder verschärft. Die Union will, dass Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in einer Kommission gemeinsam Lohnuntergrenzen dort festlegen, wo es keine Tarifvereinbarung gibt. Die FDP-Spitze lehnt das bisher ab. Nun hofft die CDU auf mehr Gesprächsbereitschaft.
Kein reflexartiges Nein hilft weiter, sondern der Blick ins Detail. Und da kann unser Vorschlag überzeugen. Davon bin ich überzeugt.
FDP-Chef Rösler will jedoch die Regelungen für das Finden einer Lohnuntergrenze nicht ändern.
Unsere Position ist hier klar und eindeutig. Wir verteidigen Tarifautonomie. Die Löhne werden nicht durch den Staat festgelegt, sondern müssen von den Tarifpartnern dann selber ausverhandelt werden.
Die Arbeitsministerin interpretiert die Ablehnung der FDP als Gesprächsbereitschaft. Offenbar soll dem liberalen Koalitionspartner das Thema Mindestlohn freundlich aufgezwungen werden.
Ich bin doch erfreut, dass eine Gesprächsbereitschaft da ist und das sollte man auch nutzen. Wir sind gerade auch in dieser Phase der Gespräche, wo Sinn und Zweck sind, wo Leitlinien sein könnten und wohin man sich gemeinsam bewegen könnte.
Der DGB, im Modell der Union einer der Verhandlungspartner in der Mindestlohnkommission, fordert weiterhin eine bundesweite Lohnuntergrenze von 8,50 Euro und hält den Plan von CDU-CSU für eine Mogelpackung.
Man will einen Mindestlohn, wie der auch immer aussehen soll, festlegen, aber Tarifverträge oder Vereinbarungen, die drunter liegen, sollen nach wie vor gelten. Das ist kein Mindestlohn, wie sich die deutschen Gewerkschaften einen Mindestlohn vorstellen.
Ob die Mindestlohndebatte weiterhin Quell eines Koalitionsstreits sein wird, zeigt sich wohl erst nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Dann will die Union das Thema in den Koalitionsausschuss einbringen.
Die Zahl der Arbeitslosen ist erstmals in diesem Jahr wieder unter die 3-Millionen-Marke gesunken. Arbeitsministerin von der Leyen und der Chef der Bundesagentur Weise sprachen von einer positiven Grundtendenz. Experten hatten allerdings mit einem kräftigeren Frühjahrsschub gerechnet. Insgesamt waren vergangenen Monat 2.963.000 Menschen arbeitslos gemeldet. 65.000 weniger als im März und 115.000 weniger als im April 2011. Die Quote sank auf 7%.
Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft die Warnstreiks deutlich ausgeweitet. Wie hier bei Bosch in Reutlingen legten bundesweit tausende Beschäftigte die Arbeit vorübergehend nieder. Sie fordern 6,5% mehr Geld und lehnen das Angebot der Arbeitgeber von 3% ab. Die IG Metall will außerdem die unbefristete Übernahme von Auszubildenden und mehr Mitbestimmung der Betriebsräte bei Leiharbeit durchsetzen.
Über praktische Konsequenzen der Energiewende hat Kanzlerin Merkel heute mit Branchenvertretern beraten. Es ging darum, wie nach dem Atomausstieg Lücken in der Stromversorgung geschlossen werden können, etwa durch den Bau moderner Gaskraftwerke. Im Vorfeld hatte es breite Kritik am Konzept der Regierung gegeben. Die Opposition nannte das heutige Spitzentreffen eine Schauveranstaltung.
Führende Vertreter der Energiewirtschaft kamen heute ins Kanzleramt, darunter die Chefs von E.ON und RWE und die Lobbyistin der Energie- und Wasserwirtschaft, geladen zum Hintergrundgespräch bei der Kanzlerin. Dass die zuständigen Fachminister Röttgen und Rösler nicht dabei waren, ist für die Opposition ein Armutszeugnis.
Also die Energiegespräche machen deutlich, dass die beiden zuständigen Minister ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Denn nach dem Ausstieg aus Atomkraft hätte jetzt die Energieeffizienz und die erneuerbaren Energien angepackt werden müssen und die Netze. Das haben die beiden Minister versäumt.
Neben dem Netzausbau für Windparks stand heute ein neues Problem im Mittelpunkt. Wenn weder Wind noch Sonne Strom liefern, sollen moderne Gaskraftwerke einspringen. Aber weil niemand vorhersagen kann, wie oft das der Fall sein wird, zögern Investoren, sie zu bauen. Die Lösung könnte eine Art Garantiesumme sein, unabhängig von der tatsächlich gelieferten Strommenge.
Dann können sich Unternehmen bewerben, dass sie eben entsprechende Kraftwerke zur Verfügung stellen. Und dann wird eben die Bereitstellung von Leistung entsprechend entlohnt. Also es wird entsprechend bezahlt dafür, dass Leute Kraftwerke bauen.
In einem Brief an die Kanzlerin fordert auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ein Anreizmodell für Kraftwerksinvestoren, sonst drohe die Energiewende zu scheitern. Die Lobbyistin der Energiewirtschaft aber bestreitet nach dem Gespräch akuten Handlungsdruck.
Ab 2020 ist die große Herausforderung, neue zusätzliche Kraftwerkskapazitäten in den Markt hineinzunehmen. Die wirtschaftlichen Anreize dafür reichen zurzeit nicht aus. Aber trotzdem brauchen wir jetzt nicht eine überhastete Einführung von Instrumenten.
Nächste Energierunde im Kanzleramt am 23. Mai nach den Landtagswahlen. Dann kommen die Ministerpräsidenten.
In Frankreich ist ein Greenpeace-Aktivist in den gesperrten Luftraum über einem Atomkraftwerk bei Lyon geflogen. Der 29-jährige Deutsche steuerte seinen motorisierten Gleitschirm über eines der beiden Reaktorgebäude und warf eine Rauchbombe ab. Anschließend landete er auf dem Kraftwerksgelände und wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen. Der Betreiber des Atomkraftwerks versicherte, der Gleitschirm sei frühzeitig entdeckt worden, es gebe keine Sicherheitsmängel.
Der THW Kiel ist erneut deutscher Handballmeister. Kiel sicherte sich gestern Abend den Titel 5 Spieltage vor Saisonende durch einen 32-27 Sieg gegen den SC Magdeburg. Die Lottozahlen: 4, 14, 15, 17, 20, 35, Zusatzzahl 25, Superzahl 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 5, 2, 6, 7, 8, 3. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 496006. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. Mai.
Im Norden lässt der Hochdruckeinfluss nach und macht Platz für ein Tief, das zum Teil für kräftige Schauer und Gewitter sorgt. In den Süden wird kühlere Luft gelenkt und sorgt für Wetterberuhigung. Bis in die Nacht hinein im Norden und der Mitte, zum Teil auch in Bayern, unwetterartige Regenfälle und Gewitter. Es gibt entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. An den Küsten sowie im Südwesten und Westen klart es auf. Morgen im Norden und Osten teils noch gewitterige Regenfälle. Weiter Richtung Süden und Westen auch längere Zeit Sonnenschein. Hier über den Bergen später einzelne Schauer. In Gewitternähe kann es schwere Sturmböen geben, sonst weht der Wind schwach bis mäßig. In der Nacht Abkühlung auf 15 Grad in Brandenburg und bis zu 5 Grad an der oberen Donau. Morgen werden 14 Grad in der Eifel und 24 Grad an der Oder erreicht, sonst Werte zwischen 16 und 20 Grad. Am Freitag im Süden am freundlichsten, im Norden weiter viele Wolken und Regen, im Westen einzelne Gewitter. Samstag und Sonntag im Norden mehr Sonne, im Süden häufiger Regen, deutlich kühler.
Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Wir blicken auf das TV-Duell Sarkozy gegen Hollande heute Abend und klären, ob der französische Präsident das Ruder noch einmal herumreißen kann. Außerdem erzählen wir vom schwierigen Weg Deutschlands zur eigenen Nationalhymne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.